sprach in Stuttgart im Siegelhaus bei einer Konferenz über das Thema Leben aus dem Tode.
Wir haben, meine Brüder und Schwestern, heute früh ein gewaltiges Meerbild betrachtet, um daraus die Wahrheit zu lernen, dass das Leben aus dem Tode oder aus den Toten kommt. Wir wollen nun ein zweites Meerbild kurz betrachten und als drittes noch ein Wüstenbild. Alle diese Dinge haben ja ihre tiefe persönliche Bedeutung für unser Leben und haben eine gewaltige prophetische Bedeutung für Israel und die Nationenwelt und das Weltall. Erst wenn wir das verstehen, was vorhin auch unser teurer Bruder Schumacher uns verschiedene Mal bezeugte, alles Erdenleben Jesu ist Programm, ist Prophetie, ist Vorausdarstellung und Vor- und Teilerfüllung für das große, umfassende Weltenprogramm. Wenn wir das wissen, wird uns erst die Bibel wesenhaft aufgeschlossen. Es gibt für jede geschichtliche Tat eine ichhafte persönliche Erfüllung. Denn alles, was nach außen hin geschehen ist, geschieht inwendig in uns und muss erst in uns geschehen. Besonders weise ich hin auf die überaus wichtige Bemerkung, es kann nur so viel Herrlichkeit einst aus uns herausbrechen und uns überkleiden und uns verklären bis in die Gleichgestalt Christi, nur so viel Herrlichkeit, als jetzt durch den Glauben, durch den Gehorsam, durch das Gebet, durch das Hören und Essen und Überlegen des Wortes, durch die Gemeinschaft, durch das Brotbrechen, durch das sich segnen lassen und segnen anderer, durch den Dienst und die Hingabe in uns hineingelegt wird, hineingewirkt wird an Licht und Lebens- und Heil- und Freudenkräften. Nur so viel, als in uns hineingewirkt wird, kann auch aus uns dann heraus und durchbrechen. Ich kann aus meinem Notizbuch nur eine Notiz herausholen, die ich vorher hineingelegt habe. Und aus einer Schublade oder aus einem Kleiderschrank nur das herausholen, was vorher hineingetan wurde. Das versteht ein Kind von 2, 3 Jahren. Das gilt aber auch geistlich. Aus uns wird nur das durchbrechen an Herrlichkeit, Kraft, Schönheit, Glanz, Vollmacht, was wir jetzt glauben, sterben und selbst überwinden, schweigend, liebend und segnend in uns vom Herrn hineinlegen lassen. Und das ist der Sinn unserer Konferenz. Wir wollen durch das Wort, durch die Gemeinschaft, die wir haben, durch die Gegenwart des Herrn, der da ist, wo man in seinem Namen ist, wollen wir uns Lösung und Kraft und Licht und Glanz und Vollmacht hineinlegen lassen. Wollen das Wort essen, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Wollen nicht nur intellektuell, gedanklich Ja sagen, sondern wollen sagen, ja Herr, wenn es nicht anders geht als durch Sterben und Leiden, dann will ich eben sterben und leiden, wenn ich wieder das Ziel erreichen um jeden Preis. Brüder, nur wenn wir so zusammen sind, können Gottes Kräfte entbunden werden und können wir innerlich befähigt werden, schon jetzt etwas zu sein für Menschen, für Einzelne, aber für die unsichtbaren Welten über und unter uns und etwas zu sein bei seiner Wiederkunft, wenn wir dann durchbrechen innerlich und viele werden leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Und wie es Sterne gibt, 1., 2., 3., 4., 5. bis 10. Grades, so wie die Leuchtkraft der Gläubigen dementsprechend, was wir jetzt in uns aufnehmen, durch Schweigen und Lieben und Leiden und Segnen und drunter bleiben, praktisch loben und danken und anbeten, was wir da aufnehmen. Und wenn wir nicht wesenhaft etwas aufnehmen, sondern nur so eine Konferenz als einen Ohrenschmaus nehmen, Brüder, das ist eine gefährliche Sache. Denn wir sind ja auch verantwortlich für jedes Wort, das wir sagen und für jedes Wort, das wir hören. Lass mich aber nun kurz zu meinem zweiten Bild kommen, das ich nur kurz behandeln will, um dann auf das große Wüstenbild von Hesekiel 37 zu kommen. Ein gewaltiges Bild, das sich bald vor unseren Augen enthüllen wird. Ich bin innerlich tief bewegt und erregt, wenn ich daran denke, dass alles, was wir hier glauben, bezeugen, wird sich erfüllen in Wirklichkeit. Wir werden das schauen, wir werden das sehen, wir werden dabei sein bei den Endzeitereignissen. Da werden wir mit dem Herrn, er mit uns und wir mit ihm, werden all das erleben in seiner ganzen Kraft und Glorie. Kommen wir also zu dem zweiten Punkt, zu dem Jonas. Ich lese Matthäus 12, Vers 40. Da sagt der Herr Jesus, Matthäus 12, 40, gleich wie, nebenbei bemerkt, das ist eines der wunderbarsten Wörter, es lohnt sich auch dieses Wort, gleich wie, einmal durch die Schrift zu verfolgen, besonders für die Mathematiker, ist das Wort etwas Köstliches. Gleich wie, eine sogenannte Gleichung. Da wird das, was einmal war, oder das, was in Niedrigkeit war, in Herrlichkeit, in denselben Kräften nur multipliziert, erhöht, potenziert, wird dann wiederkehren. Gleich wie, genauso wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches nach gewissen Mythen gewesen sein soll. Heißt es so? Nein, nein. Hier sagt der Herr Jesus, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war. War. Und wenn der Herr Jesus, der ewige Wunderwahrheit, der nie lügen kann, wenn der sagt, er war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, da war er drin. Und wenn die sogenannte Wissenschaft sagt, ja, die größten Fische, der Wal zum Beispiel, der nebenbei bemerkt, gar kein Fisch ist, sondern ein solches Tier. Die größten Fische, die haben ganz einen Schlund, da kommt kaum ein Hering durch. Wie konnte doch der Jonas durchgekommen sein? Ja, meine lieben Freunde, hier steht, und das glauben wir, und das bezeugen wir, gleich wie der Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, also wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Man hat über Jonas ein ganz falsches Bild, eine ganz verkehrte Auffassung gehabt. Genau wie über den Judas. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ich will das jetzt nur mal über den Jonas zeigen. Man hat dem Jonas nachgeredet, der Jonas war ein Feigling. Der wollte nicht nach Nineve gehen, der hat Angst gehabt, in dieser großen Weltstadt wird man ihn, den kleinen Juden, da runterholen, wird ihn verhauen und verprügeln und wer weiß was tun. Oder hat man ihm nachgesagt, der Jonas, das war ein Trotzkopf, der Jonas, der hat allerlei verkehrte, verklemmte und verkrampfte Anschauungen gehabt und ist durchgegangen vor Gott. So hat man das oft ausgelegt, die meisten Auslegungen, die sagen das. Meine lieben Freunde, wir wollen einmal die Sache sehen mit einem biblisch geschulten Blick, wie ihn die Schrift eröffnet. Der Jonas gehörte dem Volk Israel an. Und der Jonas erlebte die politische ungeheure Spannung mit, in der Israel stand. Ninive war damals eine der führenden, wenn nicht die führende Weltmacht. Und die Weltmächte waren immer darauf bedacht, bewusst oder unbewusst, Israel zu vernichten. Denn die Weltmächte, die Nationen stehen unter der Dämonie, unter dem Einfluss von den Dämonen und der Satan. Und der Satan hat immer im Blick, Christus zu vernichten. Vom ersten Augenblick an, von Kain und Abel an, sollte Christus vernichtet werden. Es ist ungemein fesselnd zu sehen, wie der Teufel einmal die Königslinie verfolgte und wusste, Christus kommt aus der Königslinie. Also brauchen wir nur die Königslinie in Israel auszurotten und da wird der Christus nicht geboren. und wir ein andermal das Gesetz benutzt. Das Gesetz benutzt. Das Gesetz bringt nichts zur Vollendung. Das Gesetz richtet Zorn an. Wir haben ein Gesetz, nach diesem muss er sterben. Das Gesetz benutzt den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, umzubringen, als er noch unter dem Herzen der Mutter war. Das sind überaus gewaltige und ernste Dinge. Und wer nur die Zusammenhänge sieht von Gesetz und Satan und Lichtsmächten und Finsternismächten, nur wer diese Dinge einmal biblisch erkennt, der staunt darüber, wie die Taktiken des Teufels von allen Seiten her versuchen, den Christus zu vernichten. Heute ist der Feind dabei. Wenn er nicht das Haupt vernichten konnte, dann will er die Glieder zerreißen. Dann will er die Vollendung des Leibes, des Körpers Christi, hintanhalten. Das heißt, so lange als möglich unmöglich machen. Solange es geht, hat er das Haupt nicht vernichten können. Dann will er an die Glieder. Nur so verstehen wir den ungeheuren Kampf, in dem die Gläubigen stehen. Die unsagbaren Anfechtungen, das hin und her geworfen und hier zerrissen werden, wenn wir das einmal begriffen haben. Nun gibt Acht. Der Jonas sagte sich, mein kleines, unvollkommenes, sündigendes Volk Israel, dem ich angehöre, das soll vernichtet werden von der Großmacht Ninive. Nun steht die Großmacht Ninive durch Luxus und durch Genüsse und Sünden, steht die unter der Drohung Gottes, ich will dich zugrunde richten. Ich will dich vernichten, wenn du nicht Buße tust. Und nun soll ausgerechnet ein Jude, der doch nur profitiert, wenn Ninive untergeht. Denn wenn Ninive untergeht, dann ist Israel nicht mehr bedroht. Und ausgerechnet der soll Ninive Buße predigen, dass sie weiter bestehen, weiter existieren und weiterhin politisch gesehen eine ungeheure Gefahr für Israel sind. Brüder, das waren die Dinge. Ganz ähnlich wie heute. Ähnlich wie sie immer waren. Das war ein hochpolitisches, ja, eine Betrachtung, ein Politikum, könnte man sagen, ersten Ranges, dass der Jonas nicht nach Ninive ging. Weil er sich sagte, der Untergang Ninives bedeutet die Rettung Israels. Und die Errettung Ninives bedeutet eine anhaltende, fortlaufende, kontinuierliche Bedrohung für Israel. Und aus Liebe zu seinem Volk sagte er, nein, man soll lieber Ninive untergehen, ich tue den Dienst nicht. Und statt nach Osten zu gehen, nach Ninive, ging er nach Westen, nach Spanien, in ein Schiff, das nach Spanien fuhr. Und dann sind da wunderbare Dinge vorgekommen. Die Gottesfurcht dieser heidnischen Seeleute, das Auslosen und das Herausfinden des Schuldigen sind Dinge, die den modernen Heiden völlig verloren gegangen sind. Die hat noch Verbindung mit Gott. Die hat noch Verbindung mit der Überwelt. Ob nun es eine Verbindung war bis zu dem Herzen Gottes, die war es wohl nicht, aber die Verbindung mit heiligen Engeln war es. Und das Ahnen der großen Gottheit und das Wissen, der Schuldige gehört bestraft, das ist heute verloren gegangen. Der Schuldige wird heute nicht mehr bestraft. Und der schuldige Jugendliche auf keinen Fall. Und der Mörder, der Blut vergossen hat, dessen Blut wird nicht vergossen. Heute wollen die Menschen auf der einen Seite frömmer sein als Gott und richten dadurch die Völker zugrunde. Darüber wäre viel zu sagen, das war damals noch anders. Das war noch gesund, das war noch eine gewisse Verbindung mit Gott, die man heute nicht mehr hat in den Heidenvölkern, in den Nationen. Also man hat den Schuldigen herausgefunden. Er hat unten gelegen im Schiffsbau und hat geschlafen. Jonas, komm raus! Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Muss der Rechenschaft geben. Und dann sagte er, wer er war. Und dann gab er ohne weiteres zu. Jawohl, ich bin schuldig an dem furchtbaren Sturm, der das Schiff zu zerbrechen, zu zertrümmern droht. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Er war bereit zu sterben. Der floh nicht, um sein Leben zu retten. Der floh, um sein Leben herzugeben, damit die Ninive vernichtet wird. Dass der Jonas auch zugleich ein Vorbild für Israel ist und ein Vorbild von dir ein Abbild von mir ist, denn wir haben auch aus irgendwelchen Gründen und Ursachen wissenschaftlicher, intellektueller oder idealistischer Art, haben wir auch alle mehr oder weniger den Weg Gottes geflohen und sind ihm nicht gefolgt. Er ist auch zugleich das Vorbild für den Weg des Universums. Das ist ungeheuer, wenn einem das aufleuchtet, was vorhin auch Bruder Schumacher angedeutet hat. Der Erdenweg Jesu ist von einer grandiosen prophetischen Bedeutung für Israel, die Gemeinde und zuletzt für das Weltall. Und hier wird uns gesagt, genauso wie der Jonas das erlebt, ist genau das Gleiche erlebt Jesus. Und er wiederum ist das Vorbild für seine ganze Schöpfung. Meine Freunde, lasst uns das verstehen und lasst uns danach ausstrecken, dass wir Menschen geöffnete Augen und was noch wichtiger, geöffneten Herzen sind. Denn man kann auch geöffnete Augen sein und das Herz kann trotzig und verschlossen sein. Kennt ihr so einen Mann, der genannt wird, ein Mann geöffneter Augen, der prophezeien kann, der Durchblicke hat und doch von Geiz und Selbstsucht und so weiter und Ungehorsam durchdrungen war? Wisst ihr so einen? Jawohl, das war der Bileam. Jawohl, das war der Bileam, meine Freunde. Also noch einmal. Die Beweggründe des Herzens Jona waren durchaus politisch. Sie sagten, ich muss mein Volk retten und bin bereit, für mein Volk mich zu opfern. Das haben schon viele getan. Das haben die Japaner getan, die mit ihren Flugzeugen sich auf feindliche Schiffe stürzten oder in ein Boot unter Seeboden, ein Mann unter Seeboden, in die feindlichen Schiffe hineinfuhren und explodierten und ihr eigenes Leben opferten. Das haben viele Kommunisten getan und das haben viele Nationalsozialisten getan, ihr Leben geopfert. Aber das ist in gar kein Vergleich zu setzen mit dem Opfer des Sohnes Gottes oder mit dem Opfer des Glaubens, der Liebe, das wir bringen. Nicht die zusammengebissenen Zähnen mit verkrampften Fäusten als Fanatiker, sondern in gelöster Liebe im Blick auf die Liebe Gottes und das Ziel der Vollendung bringt Christus und bringen die Glieder seines Körpers die Opfer ihres Lebens. Das ist was ganz anderes. Man hat uns das oft vorgehalten. Ihr Frommen, ihr geht nicht mal in die Versammlung, wenn es regnet. Dann seht ihr mal her, was die anderen für Opfer bringen. Seht ihr mal die Fußballfanatiker. Die stellen sich hin und wenn sie strömen regnet und wenn die Sonne herniederknallt vom Himmel, da kommen die. Und ihr Frommen, ihr seid ja längst nicht bereit, nur den zehnten Teil von den Opfern zu bringen, wie jeder fanatische Kommunist und wie jeder Nationalsozialist und so weiter. Das hat man uns oft vorgehalten. Und an diesem Vorwurf war sehr viel Wahres dran, meine Freunde. Jawohl, wir müssen uns schämen, aber davon rede ich jetzt nicht. Jedenfalls, der Jonas sagte nein und hat dann erklärt, der Schiffsmannschaft, gut, wenn ihr mich dafür strafen wollt, nach euren Gesetzen, und ihr es für recht findet, und da werfe ich mich euren Gesetzen und werfe mich ins Meer. Und er wurde ins Meer geworfen. Und dann geschah das Wunder. Da war ein großer Fisch bereitgestellt. Für die Tempelsteuer, die der Petrus zu zahlen hatte, aber nicht konnte, war ja auch ein Fisch mal bereitgestellt. Mit zwei Statern in den Kiemen. Kennt ihr die Geschichte? Jawohl, der war auch bereitgestellt. Beziehungsweise bereitgelegt oder bereit geschwommen, wenn man so sagen will. Und das war auch genau dasselbe damals der Fall. Der Gott, der alles lenkt und leidet, der lenkt auch die Fische im Meer, der die Zahl unserer Haare auf dem Haupte kennt, der alles weiß, der lenkt auch die kleinsten Kleinigkeiten. Das kann doch kein Mensch zuvor bestimmen, dass ein bestimmter Fisch, bei dem durch irgendeinen Unglücksfall in seinen Kiemen ein Geldstück ist, dass der zu einer bestimmten Zeit so schwimmt, dass er gefangen werden kann. Das können sogar die russischen Sputnik-Leute nicht nachmachen, so etwas. Solche wunderbare Präzisionsarbeit kann nur unser Gott. Der lacht ihrer, die da jetzt Wunder meinen, was sie erreichen. Das ist ja lächerlich. Und das empfindet man auch drüben. Ich habe jetzt von Berlin Briefe bekommen und dann schrieb man mir, dass in Ostberlin ziemliche Unruhe ist, dass die Polizei sehr aufgeregt ist, weil überall an den HO-Läden und an den Landanläden Schilder erscheinen, keine Butter, keine Sahne, auf dem Mond eine rote Fahne. Da sagen die, was nützt uns denn diese rote Fahne auf dem Mond, wenn wir nichts auf unser Brot zu schmieren haben? Ja, und jetzt sind die unruhig und suchen das. Das ist, gehört mit, diese Dinge gehören mit zu dem Lachen Gottes, zu dem Lachen Gottes und zu dem Spotten Gottes. Jawohl, vox populi, vox Dei, sagt ein Sprichwort, die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Da ist auch was dran, das ist gar nicht ganz abzulehnen, meine Freunde. Und so sehen wir als gelöste, verkrampfte, entkrampfte Menschen, sehen wir, wie Gott im Himmel lacht und spottet. Was? Sagen viele, der liebe Gott, der lacht doch nicht. Das ist doch ganz ernst. Oh, habt ihr eine Ahnung? Habt ihr eine Ahnung von dem Humor Gottes? Ihr müsst nur mal die Blumen und manche Tiere sehen, die Pelikane und andere, wie die sich bewegen. Was liegt da ein Humor Gottes drin? Unser großer Gott, der hat einen heiligen Humor. Er lacht ihrer und er spottet ihrer. Aber es ist kein böser Spott wie unserer und kein höhnisches, schmutziges Lachen wie das der Menschen. Freunde, was haben wir einen engen Gott uns zurechtgezimmert? Wie einer ist, der, so ist sein Gott. Darum war Gott so oft zum Spott, heißt es. Meine Freunde, das nur am Rande. Das nur am Rande. Also, der Fisch kam und er schluckte den Jonah. Ich habe früher schon einmal da und dort in anderen Zusammenhängen gezeigt, was es bedeutet, dass in dem Fischbauch nun der Jonas war. Hier ist es gedeutet, gleich wie der Jonas in dem Fischbauch war, so wird der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein. Und so wie der Fisch im Meer geschwommen ist, so ist der Tod. Denn der Fisch ist in der Schrift oft ein Bild für den Tod. Deshalb ist zum Beispiel die Herrschaft des Menschen über die Tiere und über die Vögel und über die Fische, da wird meistens, zuerst werden die Tiere der Erde genannt, die kann der Mensch am leichtesten beherrschen. Und dann werden die Vögel des Himmels genannt. Das ist schon viel schwerer. Aber die Fische des Meeres, die Bewohner der Tiefe, da ist der Mensch heute total machtlos. Das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Aber wenn dann gesagt wird, du sollst herrschen, und da wird zuerst genannt, zuerst die Fische des Meeres. Das heißt, der Mensch soll herrschen über den Tod, denn der Tod ist der stärkste und letzte Feind. Und er wird zuerst genannt. Brüder, das sind Kleinigkeiten. Aber ich muss sie am Rande nennen, weil sie uns ungeheure Perspektiven eröffnen und unser Verständnis für Gott und seine Wege und für die Höhe der Berufung uns wunderbar eröffnen. Meine Freunde, lasst mich noch einmal sagen, der Fisch verschlang den Jonas und der Jonas war ein Fisch. Und dann habe ich manches Mal in der Schule, wenn ich das erklärte, die Frage aufgestellt. Könnt ihr euch denken, ihr Kinder, wie der arme Jonas im Fischbauch gelitten hat? Und hab dann erzählt von den Schleimhäuten und hab erzählt von den Muskelbewegungen des Magens und hab erzählt von den scharfen Säuren und so weiter, die da wirken, was das war, dass der Jonas nicht zersetzt wurde. Was das bedeutet hat, ein Bild dafür, wie Christus vom Tode nicht assimiliert, nicht zersetzt, nicht aufgenommen werden konnte. Der Tod konnte ihm nichts anhaben. Und wie das Volk Israel, das im Tode, im geistlichen Tode ist und das im Bauch der Völkerwelt ist, wie das Volk Israel nicht verdaut werden kann. Die Nationen können Israel nicht verdauen. Und die Nationen haben Schmerzen an Israel und Israel hat Schmerzen in den Nationen. So wie der Fisch Schmerzen hatte an dem unverdaulichen Klumpen in seinem Magen und so wie der Jonas Schmerzen hatte von dieser furchtbaren Lage, in der er war, so leiden die Nationen und Israel aneinander. Meine Lieben, das alles muss man verstehen aus der Schrift heraus. Das alles schließt uns siebenfach dieses Wort auf von dem Jonas im Fischbauch. Ein gewaltiges Zeugnis. Ich darf hier, weil wir gerade von dem heiligen Humor Gottes sprachen, von einem der größten und gewaltigsten Evangelisten, die wir hatten auf der Erde, ein Erlebnis erzählen in London. Wenn ich nicht irre, war es Wesley, ich glaube wohl ja, der sprach einst in London und in einer großen Freiversammlung, es mag wohl im Hyde Park gewesen sein, da ist ja schon lange ein Platz, wo jeder reden kann, ja. Er sprach dort, und zwar sprach er über den Jonas. Und erklärt dann das Bild von dem Jonas als sein Vorbild für uns, als sein Vorbild für Christus und wie dann der Christus auferstand von den Toten, was das bedeutet und so weiter. Und während er da redete, so wie das üblich ist, da hat ein Spötter gerufen: Ha, glauben Sie, dass der Jonas in dem Fischbauch war? Jawohl, sagt Wesley, das glaube ich, denn die Schrift sagt es, der Herr Jesus sagt es, gleich wie Jonas im Bauch des Fisches war, also war er drin. Und wenn ich im Himmel sein werde, werde ich den Jonas noch einmal danach fragen. Da gab es ein allgemeines Gelächter. Und dann antwortete der Spötter: Ha, wenn aber der Jonas gar nicht im Himmel ist, ist in die Hölle gekommen, Herr Wesley. Und dann? Und er sagte Wesley: Dann können Sie ihn fragen. Und damit hatte der Wesley die Leute auf seiner Seite und konnte mit großem Ernst das Evangelium verkündigen. Wahre Redner, die haben etwas von dem heiligen Humor, von dem heiligen Spott unseres Gottes. Hat auch Luther gehabt, hat auch Paulus gehabt, das hat auch der Herr Jesus gehabt. Fahre diesem Fuchs. Und wir Frommen sind so verkrampft und machen so viel Scheinheiligkeiten, Scheinhandlungen, dass wir von diesem göttlichen, leuchtenden, beglückenden Humor, von dieser heiligen Freude und von diesem heiligen Spott, dass wir davon gar nichts mehr wissen. Das kann man nicht nachmachen. Das muss geboren sein, aus dem Inneren gelöst sein und aus dem Inneren vertraut sein mit dem Wort und aus der inneren Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem Heiland. Das gibt es auch. Jedenfalls diese wahre Geschichte von Wesley, die hat mich immer erfreut. Und ich habe die immer wieder auch Kindern erzählt. Ich habe sie neulich irgendwo, wenn ich nicht irre, in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche erzählt. Und die haben ihre helle Freude daran gehabt. Vergessen die nie, vergessen die nie. Und das befestigt auch die biblischen Gedanken. Das nur am Rand. Also kurz und gut, der Jonas war da drin, hat gelitten im Fischbauch. Und der Fisch hat gelitten am Jonas. Und nun könnt ihr denken, was das für ein Gewürze war. Wie der Fisch absolut diesen unverdaubaren Fremdkörper los sein wollte. Und nach 3 Tagen oder am 3. Tag, da hat er ihn ausgespien, und zwar nicht ins Wasser, sondern ans Land. Wer aber einmal gelernt hat, dass das Wort Land, Eretz, es immer zu tun hat mit Israel, und dass das Wort Wasser es in der prophetischen Sprache immer zu tun hat mit den Nationen, wird mal diese das sind 2 kleine Schlüssel, von 200, die ich gegeben habe in meinem leider nicht mehr so bekommenden Buch, 200 Symbole in ihrer Bedeutung. Wer diese 2 kleinen Schlüsselein hat, Land, Israel, und Wasser, Zitation. Und dass nun der Fisch, der ist ein Bild für den Tod, dass der den Jonas nicht ins Wasser spielt, wo er vielleicht von anderen Raubfischen zerrissen worden wäre, sondern an Land spielt, an Land, der versteht, was das bedeutet. Das Land ist Israel. Das Land ist immer Israel. Land, 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 Ehre des Herrn wird mit dem Land ist immer Israel gemeint. Ja. Also, der Jonas wird ausgespielt ans Land. Und genauso sagt der Herr Jesus, werde ich doch am 3. Tage auferstehen aus den Toten. Und hat damit gesagt, ich erfülle das, was prophetisch im Alten Testament festgelegt ist. Das Schiff war gerettet, die Schiffsmannschaft war gerettet, der Sturm schwand. Und der Jonas, der bereit war, sich als Opfer darzubringen, der sich im Bild gesprochen in den Tod begeben hat, und vom Tod wieder herausgegeben wurde, weil er ihn nicht verdauen konnte. Der Tod konnte den Herrn Jesus nicht verdauen. Oh, ich stelle mir das mit Freuden vor, wie der Jesus ins Totenreich kam, wie der Tod ihn frug. Ja, was willst du hier? Wo ist dein Einlieferungsschein? Wo er sagt, ich komme freiwillig für die anderen. Was das für Verhandlungen gewesen sein mögen. Und wie dann der Tod, dieser gewaltige, furchtbare Feind, von dem es heißt, dass es eine Gnade ist, den Tod nicht zu schauen und dass es eine Gnade ist, den Tod nicht zu schmecken, wo dann der Tod sagte, du bist ja mein Herr, denn alle Geschöpfe, alles, auch der Tod, ist, ehe er zum dem Amt des Todes kam, geschaffen von Christus. Es ist nicht ein Wesen, es ist ein Stern dort oben am Himmel und kein Grashelmlein auf der Erde, das nicht durch Christus geschaffen ist. Dann hat er erklärt, du bist ja mein Herr, du bist mein Herr. Und seinem Herrn liefert man, wenn man zum Beispiel die Schlüssel der Kasse hat, liefert man die Schlüssel ab, wenn der Herr in den Krieg zieht, meinetwegen, und kommt dann wieder, und da liefert der Beamte die Schlüssel ab, und so hat der Tod die Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreiches, abgeliefert an Christus, und seitdem sind die Schlüssel in seiner Hand, die Schlüssel des Todes sind in der Hand unseres Herrn, in der Hand unseres Hauptes. Meine Freunde, was das uns mit einer unbändigen Freude, mit einem Frohlocken erfüllen sollte, wenn wir diese einfachen Dinge glaubten. Und so hat eben der Tod den Sohn Gottes nicht halten können, nicht halten dürfen, so wenig wie der Fisch den Jonas halten konnte oder halten dürfte, sondern ihn ausgespielt hat, hat der Tod den Sohn Gottes wieder, ja, ich will nicht sagen ausgespielt, loslassen müssen. Seht einmal, wenn ihr jetzt an irgendein Gefängnis oder an ein Zuchthaus geht und sagt, ich gehe freiwillig ins Zuchthaus, ins Gefängnis. Und Leute, und da kommt der Wärter, was wollen Sie? Ja, ich möchte gerne hier ins Gefängnis. Ich gehe freiwillig rein. Ja, würde der sagen, zeigen Sie mal Ihren Einlieferungsschein. Ja, ich habe keinen. Ja, da können Sie auch nicht ins Gefängnis. Das geht nicht. Wenn Sie keinen Einlieferungsschein haben, dürfen Sie nicht. Es gibt einen Einlieferungsschein für ins Totenreich. Der heißt, die Seele, welche sündigt, die muss sterben, die muss in den Tod hinein. Und deshalb haben wir alle von Natur aus den Einlieferungsschein für den Tod, für die Hölle, von Natur aus. Einer, der hatte keinen Einlieferungsschein. Einer, der hatte keinen Einlieferungsschein, der hat nie gesündigt, das war der Herr Jesus. Der Herr Jesus, der hätte nicht hineingebraucht, der ist freiwillig hinein. Und wir, die wir von Natur aus hinein müssen, der natürliche Mensch, der wehrt sich mit aller Macht. Er will nicht sterben, er will nicht sterben. Warum, das will er nicht. Gestern bin ich mit irgendeinem Mann gefahren, irgendwo. Und dann kamen wir darauf zu sprechen. Da erzählte er mir von einem Stück, ein großes Stück, das er gefahren ist. Und dann sagte er so, und dann kam die letzte Strecke. Dann kam der letzte Abschnitt, die letzte Strecke. Und da frage ich den Mann, sagen Sie einmal, für Ihr Leben kommt auch mal die letzte Strecke. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Strecke zum Tod. Und dann? Bitte, sagt der Herr Heller, davon wollen wir jetzt nicht sprechen. Sag ich doch, gerade davon wollen wir jetzt sprechen. Und es gab ein sehr, sehr ernstes Gespräch. Sehr ernst. Und ich sagte, bitte schauen Sie mir in die Augen. Schauen Sie mir in die Augen. Ich bezeuge Ihnen jetzt, dass diese letzte Strecke eine Strecke zur Herrlichkeit sein kann, wenn man seine Sünden und Not und Jammer und Angst und Verkehrtheit und Bosheit und Raffiniertheit und Schlauheit und Übertretung, wenn man sie dem Herrn Jesus gibt. Bitte, wollen Sie das nicht auch machen? Bitte, heben Sie doch Ihr Haupt empor. Da habe ich dann an seinem Knie gepackt und habe gesagt, gucken Sie mir doch mal die Augen. Ach, es war sehr bewegt und erregt. Und ich bin gespannt, wie die Sache weitergeht.
Ja, bekehrt mir noch meinen
Chauffeur. Brüder, kehren wir zurück zu unserem Thema. Jonas, ein Bild für das hineingeworfen werden in den Tod und das wieder freigegeben werden vom Tod. Ein gewaltiges Bild. Und ich sagte, der Jonas ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Das sagt der Herr Jesus selber. Gleich wie der Jonas 3 Tage darin war, gehe ich 3 Tage hinein ins Totenreich. Oder wie er das nennt, ins Herz der Erde. Gleich wie. Zugleich ist es aber ein Bild für das ganze Volk Israel. Es ist aber auch ein Bild für dich und mich und für die Gemeinde. Und ist ein Bild für das ganze Universum. Wenn man das einmal gesehen hat, diese vorbildhaftliche Bedeutung, von jedem Wort der Schrift, da gehen alle Welten auf, meine Freunde. Und das wünsche ich, dass unsere Konferenzen dazu dienen, dass wir nicht nur sagen, Halleluja, das ist so glücklich, muss man auch sagen können, sage ich auch oft, sondern dass wir hineinschauen in die Gottgedanken und dass uns jedes Wort erblüht, aufleuchtet und groß und wunderbar wird. Und so wie dann der Jonas beim zweiten Mal, denn alles tut Gott 2 oder 3 Mal, wenn es die Erdenwelt betrifft, 2 Mal, wenn es das Weltall betrifft, 3 Mal für die Geisterwelt. Alles tut Gott 2 oder 3 Mal. Weil alles Erstmalige eine scheinbare Niederlage, ein scheinbarer Bankrott unseres Gottes ist. Alles Erstmalige ist ein scheinbarer Bankrott Gottes. Und darum tut er alles zwei- oder dreimal und nimmt die Schmach des scheinbaren Bankrottes auf sich. Aber dadurch wird das Zweite und das Dritte umso größer, umso schöner, umso herrlicher und wesenhafter. Meine Freunde, wer einmal das erfasst hat, alles tut Gott zwei- oder dreimal, der sieht auch in der Geschichte von dem Jonas, der sieht auch in der Auferstehung Christi, sieht er etwas, was sich in immer neuen Sphären erfüllt. Meine Freunde, so verstehen wir die Gedanken Gottes. Und so wird uns klar und lebendig und wunderbar, wie all das, was Gott in kurzen Strichen gesagt hat, im Neuen Testament, wie das im Alten Testament in wunderschönen Bildern vorgeschattet ist, lernen wir so das verstehen und lesen. Aber ich will noch einmal den Gedanken unterstreichen, den ich vorhin hatte. So wie der Jonas im Fischbauch litt, litt der Fisch am Jonas. Und so leiden Israel und die Gemeinde aneinander. Und so leiden die Menschen unter dem heiligen, ernsten Zorn Gottes. Und so leidet die Liebe Gottes an unserer Halsstarrigkeit. Wir leiden aneinander. Wir leiden aneinander. Ob wie eine Mutter am Kind, die das Kind durch die Mutter. Nur ist das, was hier irdisch, sündig, klein, armselig, verkrampft ist, das ist bei Gott groß und leuchtend und ewig. Und dann ist er beim zweiten Mal nach Ninive gegangen und hat Buße gepredigt. Mit dem Erfolg, dass ganz Ninive Buße tat. Und da war der Jonas glücklich, und hat gerufen, Halleluja, du hast Buße geschenkt, Israel, Ninive ist errettet. Hat er das getan? Im Gegenteil, der war beleidigt und gekränkt, dass jetzt Ninive gerettet ist. Jetzt bricht wieder die Furcht durch, ja, die werden noch mein Volk vernichten. Was ist die Bibel, ein wunderbares Bilderbuch. Und von welcher Seite wir auch diese Dinge beleuchten, immer strahlt uns etwas Neues auf. Ich habe schon oft diese Geschichte betrachtet für mich. Ich habe auch schon verschiedene Mal darüber gesprochen. Aber ich muss euch bezeugen, dass jedes Mal ganz neue Seiten auf einmal aufleuchten. Ganz neue Zusammenhänge sichtbar werden. Jonas im Fischbauch. Ein Meerbild, ein eigenartiges Meerbild, dass ein Mensch in einem Fischbauch an Land gespielt wird und er dann seinen verkehrten Weg zurückgehen muss und das, was vorgesehen war, nach Gottes Plan und Willen, gehen an Ninive, dass das doch geschieht, auch wenn man ihn durchbrennen will. Gott hat Mittel und Wege, uns herumzuholen von unserem Weg und wenn er uns von einem Fisch fressen lässt, das kann Gott. So, ich will jetzt diesen Punkt verlassen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich will aber jetzt noch das Dritte kurz andeuten. Ich möchte euch jetzt etwas sagen über das Bild aus der Wüste. Auch das ist ein schier unerschöpfliches und wunderschönes Kapitel. Ich lese Hesekiel 37, 1 bis 14 nach dem Elberfelder Text. Bitte hören wir dieses Wort so aufmerksam, so aufgeschlossen, als hättet ihr es jetzt zum ersten Mal gehört. Oder als hörtet ihr es zum ersten Mal. Die Hand des Herrn kam über mich, schreibt der Prophet Hesekiel. Und der Herr führte mich im Geiste hinaus und ließ mich nieder mitten in der Talebene. Wir haben neulich in der Schweiz mit einem Volljuden gesprochen und er meinte, dass diese Talebene vielleicht doch das Tal Josaphat wäre. Emil, was meint ihr dazu? Ich sagte, das ist möglich. Aber zugleich ist die Talebene die gesamte Linie des Zickzackweges Israel, denn das Ergebnis der Auferstehung von dem, was wir jetzt lesen, ist, dass das ganze Haus Israel da steht. Dieses ist das ganze Haus Israel. Daraus geht hervor, dass wohl dieses Wort endzeitlichen Charakter haben darf. Da hat mich aber einen ganz neuen Gedanken gebracht, dieser liebe Alex Wurmser, ein Volljude aus der Schweiz. Ich sagte, ich glaube, du hast recht. Aber damit ist so, wie ich es sehe und bezeuge, nicht, das ist nicht aufgehoben. Und er hat dann auch meine Stellung verstanden. Das nur nebenbei. Wir stehen alle wachstümlich in der Schrift drin. Wir sehen alle, wie wenig wir wissen und wie groß und weit und vieldeutig das Wort Gottes ist. Also ich lese mal das Wort so, wie es hier steht zunächst. Er ließ mich nieder in der Talebene. Und dieses war voller Gebeine, Totengebeine. Und er führte mich ringsumher an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir, der Herr, er, die Hand Jehovas, kann auch ein Engelfürst gewesen sein, ich weiß es nicht, vielleicht auch der Herr. Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Nur die Zwischenbemerkung zu machen. Es gibt drei Worte, die für uns gewöhnlich dasselbe bedeuten und doch drei ganz verschiedene Dinge bedeuten. Das eine ist auferwecken und das zweite ist auferstehen und das dritte ist lebendig machen. Die Auferweckung hat mit dem Leib zu tun, die Auferstehung mit der Seele und die Lebendigmachung mit dem Geist. Das sind drei ganz verschiedene Dinge. Das Mächtelein des Jairus, ja, die wurde auferweckt. Ihr Leib wurde wieder lebendig. Aber Auferstehung führt in einen neuen Daseinszustand hinein. Die einen werden auferstehen in Licht und zu Licht. Und die anderen werden Auferstehung in Finsternis und Schmach und tierisches, fiesches Wesen. Aber die Lebendigmachung hat es immer zu tun mit der totalen Erneuerung vom Geiste her. Das lebendig mit dem Wesen Gottes erfüllt, zu einem Kunstwerk oder gezeugt werden. Und hier heißt nur die Frage, werden diese Gebeine lebendig werden? Und das ist ein schweres Wort zu sagen, ich weiß es nicht. Es gibt viele fromme Schwestern, die wissen alles. Die wissen alles. Ich muss offen sagen, bei diesen Leuten graut mir ein wenig. Wie oft finden wir das Wort, ich weiß es nicht. Ich habe mal die Stellen bei Paulus zusammengestellt, was er alles nicht weiß. Er hat zum Beispiel gar nicht gewusst, wie viel er getauft hat. Er hat seine Taufbücher nicht in Ordnung gehalten. Es war ein unmöglicher Pfarrer, der Apostel Paulus. Ein unmöglicher Pfarrer. Ich weiß es nicht. Ich lese weiter. Wort Gottes hören. Konnte einer verdorrter Knochen, ein Teil eines Schädels, ein Unterkiefer, der das nicht, ein Oberschenkel, ein Stück vom Rückgrat, ein Becken, ein Fußknochen, können denn die das Wort Gottes hören? Glaubt ihr denn das? Glaubt ihr sowas Dummes? Ja, das glauben wir, weil es geschrieben steht. Ihr verdorrten Gebeine, höre das Wort Jehovas. Haben wir eine Ahnung von der Kraft des Wortes Jehovas? Haben wir eine Ahnung? Wenn ich Zeit hätte, würde ich euch etwas vorlesen von den Edelsteinen, die in den finsteren Schächten der Erde gebildet werden. Eine Sprache der Herrlichkeit des Herrn aus der Finsternis heraus. Aber ich will bei meinem Text bleiben. Heißt, dass ihr lebt oder lebendig werdet. Und ich werde Sehnen über euch legen. Alles, was lebendig wird, weiß, er ist der Herr. Kommt zu einem Gottesbewusstsein, nicht nur zu einem Ich-Bewusstsein. Stellt euch das vor, unter einer 6, 8, 10, 12 Meter dicken Schicht von Wüstensand, da kommen die Gebeine und werden zusammengerückt, die zerrissen wurden, vielleicht durch Wüstenstürme, durch wer weiß was, die rücken zusammen. Wenn sie Bene, blöd sie blöde, so sie geliebetet sind. Ihr wisst ja, das ist ein alter Zauberspruch aus Merkeburg, ein dämonischer Zauberspruch. Und was ist denn dieser dämonische Zauberspruch anders als ein Versuch, diese Weissagung Gottes nachzuahmen? Oh, ich freue mich, dass alle Dämonie in den Augen des Glaubens besiegt und lächerlich ist. Deshalb habe ich auch keine Angst mehr vor den Messe, wo ich ja Zauber spreche. Hier, das macht nach Gott, der Weiser. Und dann rücken die Gebeine zusammen. Dann kommt der Unterkiefer, der ausgehakt war, der hakte sich wieder ein. Und dann kam die Schädeldecke wieder in Ordnung. Und dann kamen die Oberschenkel und die Knie und die Gelenke und so weiter. Und dann wuchs Fleisch und Sehnen und Haut. Und dann wurde der Geist Gottes hineingeblasen. Und die wurden lebendig und erkannten den Herrn. Meine Lieben, das ist ja ungeheuer. Das ist doch Zukunftsmusik. Das kommt. Ich muss sagen, dass ich bei diesem Ereignis, da stehe ich in der vordersten Reihe und werde gucken. Und werde gucken, wie das ist. Da freue ich mich schon lange drauf. Ich lese weiter. Gebietet ihr einmal den Wind? Gebietet ihr einmal den Tod? Was rächt sich? Was geschieht? Nichts! Aber einmal wird das so werden. Und wir werden Augenzeuge sein dieser ungeheuren und wunderbaren Erlebnisse. Freunde, dann denkt ihr vielleicht an diese Nachmittagsstunde heute hier. Und ich weiß auch, ihr genau sagen, wie viele Männer das waren. Wir könnten es genau sagen. Genau. 599.998 Männer waren das. Jawohl, bitte. Denn ausgesorgen sind wie viele Männer? 600.000 Männer. Und wie viele sind von diesen 600.000 ans Ziel gekommen? Zwei. Nämlich erstens der Josua, der Josua, und zweitens der Kaleb. Wie ein Mann, wie ein Herz, wie ein Herz, Kaleb. Die zwei sind ans Ziel gekommen. Josua ist Jesus. Und es gibt etwas, das ist mit ihm wie sein Herz. Das ist ihm ganz nahe. Das hat seinen Sinn. Das ist die Gemeinde des Leibes Christi. Ich sehe im Kaleb die Gemeinde des Leibes Christi. Ja. Aber das war auch am Rande. Weiter. Als Israel auszog aus Ägypten, da war es das ganze Haus Israel. Aus Ägypten. Und nun sind diese, die jetzt da stehen, sie sind das ganze Haus Israel. Daraus geht ganz klar hervor, das sind die, die auf dem Wüstenwege umgekommen sind. Sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt. Unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind abgeschnitten. Gott hat doch gesagt, ich werde euch in das Land bringen. Aber wenn ihr untreu seid, dann sterbt ihr in der Wüste. Ja, ist es denn möglich, dass ein Millionenvolk in der Wüste stirbt und umkommt und doch ins Land gebracht wird? Ist denn das möglich? Natürlich. Haben wir ja vorhin gehört, erst die Leiden, dann die Herrlichkeit, hat ja Bruder Heinz Schumacher gesagt. Und die sehen nur den ersten Teil. Die sehen die Verheißung gar nicht. Die sehen nur, wir sind erledigt. Die sehen nur den Tod. Und sehen nicht die Auferstehung und die Lebendigmachung. Freunde, was haben wir für gewaltige Lehraufgaben? Freunde, was haben wir einmal als Herolde? Schon bei diesem Ereignis vielleicht in der Zukunft. Und erst recht in den kommenden Äonen, in den Totenreichen und Finsternissen, in den Weltenräumen und den Geisterwelten des Lichts und der Finsternis. Was haben wir da alles zu sagen? Deshalb gebt gut Acht, denn das, was wir jetzt an wesenhaftem Wissen haben, was wir an Christus Zeugnis, an Christus Vollmacht, an Christus Freude haben, da warten Millionen und Milliarden drauf. Die warten auf uns. Denn der Christus, das Haupt und die Glieder, die nehmen diesen Akt der Neuschöpfung und der Neuzeugung vor. Freunde, dann wird das, was wir jetzt mühsam und erschöpft und gleichgültig hören, das wird dann zu einem ungeheuren Ausrüstungsprung werden in uns. Jawohl, das dürft ihr glauben. Also, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, wir sind dahin. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahweh, siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen, mein Volk, und werde euch in das Land Israel bringen. Hat er ja schon einmal gesagt, ich werde euch herausholen aus Ägypten und ihr kommt nach Israel. Dann sind sie gestorben wegen ihrer Sünde, wegen ihres Trotzes, wegen ihrer Hurerei, wegen ihres Dämonenkultes, wegen ihres Murrens und so weiter, sind sie gestorben. Und jetzt sagt Gott so, jetzt komme ich zum zweiten Mal. Mach sie lebendig, hol sie heraus und sage, so, jetzt bringe ich euch in euer Land. Da wird der vor Jahrtausenden unterbrochene Wüstenzug fortgesetzt und vollendet. Siehe, Gott tut alles zwei oder dreimal. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus den Gräbern hervorkommen lasse, mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebt. Israel hat jetzt noch nicht den Geist Gottes. Das, was jetzt geschieht, die Volk- und Staatwertung Israels, ist eine äußere Sache. Aber bald kann es den Geist bekommen und wird errettet, ein Volk auf einmal. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr geredet und es getan habe. Was Gott spricht, das geschieht. Was er gebeugt, das stehe da. Was ihr redet, ist Wahrheit. Brüder, glaubt jedem Wort der Schrift. Verlasst euch auf jedes Wort der Schrift. Klammert euch dran mit den Organen des Glaubens. Mit den Händen des Glaubens erfasst es und lasst euch durch nichts abbewegen, am wenigsten durch eure eigenen Gefühle. Und wenn dein Herz sagt tausend Nein, sein Wort soll dir gewisser sein. Freunde, wir werden das, was ich eben vorlas, ich muss leider schließen, es ist 5-4, das werden wir einmal erleben. Viel größer und grandioser, großartiger, als ich es jetzt sagen kann. Und dann werden wir auch dort in der Wüste stehen. Aber als die verklärten Glieder des Christus mit ihm, dem Haupte, gemeinsam. Und dann wird dieses Wort gesprochen werden. Und er wird dann das Wunder tun, dass diese äußere Volkwerdung der Toten der Wüste und dass diese Erneuerung durch seinen Geist vor unseren Augen vollzieht. Als ein Angebot, ein Programm für die Nationen und für das ganze Weltall. Das wird dann geschehen mit denen, was jetzt innerlich an uns geschieht. Jetzt werden wir innerlich erneuert. Jetzt bekommen wir seinen Geist. Jetzt kommen wir in die Einheit des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung. Wir werden erfüllt mit seinen Kräften und Freuden und stehen vor ihm. Und das geschieht einst dann an Israel. Und dann wird es geschehen an den Nationen. Und dann geht es weiter hinab in die, nein, erst hinauf dann, in die Welten der Geister und Engel. Und dann hinab in die Tiefen des Fluchs, des Verderbens. Bis das ganze All erneuert, neu gezeugt ist. Und Gott ist alles in allem. Welch eine gewaltige Schau. Brüder, lassen wir uns das sagen. Leben aus dem Tode. Ihr werdet mir doch zugeben, dass diese Toten in der Wüste wirklich tot waren. Dass einer dessen Knochen verdörrt sind und zerstreut sind und von meterhohem Sand bedeckt ist, dass die wirklich tot sind. Was kommt heraus? Leben, Leben. Zunächst Auferstehung und dann Lebendigmachung durch seinen Geist. Und dann wissen, du bist unser Gott, du bringst uns zum Ziele. Und dann geht der Heilsplan Gottes weiter, wie wir ihn jetzt schon wissen dürfen. Davon wissen unsere Politiker nichts, gar nichts. Davon weiß der natürliche Mensch nichts und hält das für Torheit. Aber wir wissen es und glauben es und beten an und freuen uns mit heiliger, unsagbarer Freude. Nehmen die drei Worte mit. Leben aus dem Tode und aus den Toten. Darum wage zu sterben, Bruder und Schwester. Sage ja, stirb an deiner Schwiegermutter und stirb an deiner Schwiegertochter und stirb an deinen Vorgesetzten und stirb an deinen Untergebenen und stirb an Dingen, die du in deiner vermeintlichen Frömmigkeit unbedingt festhalten musst. Stirb auch deiner verkrampften Frömmigkeit, aber glaube jedem Wort und sei gehorsam und gehe ein und aus dem Tode deines Verzichtens und aus der Qual deines Herzens wird Leben, strahlendes, strömendes Herrlichkeitsleben, schon jetzt geboren werden, als Angel für das ganze Weltall. Gott segne uns, der wunderbare Gott, der Leben aus dem Tode wird. Halleluja! Amen!